Ja, ich freue mich heute wieder bei euch zu sein. Vor einer Woche wurde schon kokettiert, war ich angeblich auch da. Nee, das ist der Vorteil von Stream, tatsächlich feiere ich es, dass man gelegentlich eine Predigt halten kann und an fünf oder wie viel auch Standorten auch immer wieder gehört wird. Für mich hilft es für meine Predigt, wer von euch war denn letzten Sonntag da hier in der Mosaik Pforzheim? Das sind die allermeisten. Diejenigen, die nicht da waren, ihr habt was verpasst und ich lade euch ein, geht einfach mal auf unsere Homepage, mosaik.pforzheim oder mosaik.was auch immer, Family. Und da ist noch die Predigt drauf, ihr dürft gerne das anhören, weil es der erste Teil ist. Wir sind unterwegs in einer Reihe und in dieser Reihe werden wir ganz unterschiedliche Impulse hören. Es geht um Ehe, aber gleich am ersten Mal haben wir gesehen, dass ganz viele Prinzipien sich eigentlich ausdehnen auf Gemeinde, gültig sind für ganz vieles in unserem Leben. Und ich habe letzte Woche auch angefangen und ich dachte, ich zitiere das einfach nochmal aus dem Philipperbrief. Da geht es um diese Kultur des Himmels, die wir in der Ehe leben dürfen. Und ich habe das übertragen und gesagt, nein, das gilt eigentlich auch für die Gemeinde, denn das, was Paulus den Philippern dort schreibt, das galt einfach der Gemeinde. Und wir merken, wir als in der Gemeinde oder wir in der Familie oder wir gegenüber unseren Eltern, wir in der Ehe, wir dürfen vom Prinzip her dieselbe Art Gottes leben, geprägt von Gnade, von Wahrheit, von Liebe, von Ermutigung, von Trost, seid ihr bei mir? Oder? Macht Sinn. Und ich dachte, diese Reihe macht auch deswegen Sinn, weil wir ganz viele Pärchen hier haben, die entweder heiraten werden oder geheiratet haben. Und für alle anderen, die so wie ich seit 24, nächstes Jahr feiern wir dann 25 Jahre zusammen sind, manche bieten hier mehr. Es ist immer wieder gut, neu sich zu erinnern, wie hat Gott sich das eigentlich gedacht? Was ist das Original? Damit man wieder neu hingeht und nicht sagt, ja, wir haben uns irgendwie so zurechtgefunden, sondern dass es wirklich nach der Art Gottes ist. Paulus schreibt in Philippa, als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Damit habe ich letzten Sonntag angefangen und gesagt, diese Kultur der Ermutigung ist auch in der Ehe wichtig, oder? Ihr Ehepartner schaut mich an. Das gilt für die Gemeinde. Hey, du kommst hier rein und ich weiß nicht, Menschen sind einfach, wie sie sind. Manche Leute wollen loben und in ihrem Lob ist doch noch eine Kritik drin und da denkst du, halt doch einfach deinen Mund. Warum? Denn Ermutigung tut so gut. Ja? Liegen die neuen Mosaik-Family-Hefte aus? Ja, so, ich bekam eine WhatsApp, also ich habe das gelesen, meine Frau hat es immer wieder angeschaut und gelesen, sagt, boah, ich finde es so toll, ich finde es richtig gut und ist schon so ein Perfektionist, mit dem ich da verheiratet bin und wenn die sagt, hey, das ist richtig gut, dann dachte ich, und jemand schrieb zu mir, aber das fehlt. Und ich dachte mir, warum bleibst du nicht einfach, weil danke für die ganze Mühe, die irgendwelche Menschen da investiert haben. Aber so sind wir Menschen, oder? Je nachdem, wie wir so ticken, schauen wir und wir sprechen nicht das Gute, was wir empfinden, die Dankbarkeit, sondern wir sprechen das eine, was uns dann noch stört. Feedbackrunden, wer liebt sie? Ich hasse sie über alles. Auf der Bibelschule war ich und ich dachte, Leute, die beste Predigt wird zerredet. Warum? Weil wir am Ende dann irgendwann noch kommen, aber das könnte man anders machen. Wisst ihr, ich kann jede Predigt anders halten. Während ich da saß, habe ich überlegt, ziehe ich es jetzt von A oder von B auf? Ich kann es so oder so machen und euer Feedback kann sein, warum hast du es nicht so gemacht? Aber eine Kultur der Ermutigung bedeutet, meine Absicht, mein Herz ist, dich zu stärken. Ich möchte, dass du gestärkt nach Hause gehst. Ich möchte, dass du ermutigt bist. Ich möchte, dass du zu der vollen Gestaltung dessen kommst, was Gott in dir sieht. Und da ist nicht eine Kultur der Kritik wichtig, sondern eine Kultur der Ermutigung. Und das wünsche ich mir für jede Ehe hier. Wer ist denn verheiratet? Darf man fragen? Ich wünsche euch eine Kultur der Ermutigung. Ja, vielleicht schmeckt das Essen nicht besonders gut, dann sprich es nicht aus. Ja, vielleicht ist es mal wieder versalzen, sprich es nicht aus, deute was anders an. Wie wäre es, wenn wir mal hingehen und sagen, kein böses Wort, kein entmutigendes Wort kommt über unseren Mund, sondern wir entscheiden uns, das Gute zu sehen und das Gute auch zu betonen, zu unterstreichen. Eine Kultur der Ermutigung, eine Kultur des Trostes. Hey, wir leben in einer solch verrückten Zeit und ich glaube, der Stärkste unter uns ist immer wieder geknickt. Und dann brauchen wir Trost, Trost aus dem Himmel. Aber die Frage ist, wie kommt der Trost aus dem Himmel an? Und die Antwort ist, durch dich und durch mich, oder? Durch Menschen, die einander Trost zusprechen. Und das tun wir ganz natürlich. Als wir Babys waren, hat unsere Mama uns getröstet, unser großer Bruder uns getröstet, unser Papa getröstet. Irgendwann verlieren wir diese Kultur des Himmels. Aber ich wünsche mir, dass wenn es dir schlecht geht, dass du Trost empfängst. Ich wünsche mir, dass wenn du in einer Krise steckst, dass Menschen dir beistehen und sagen, hey, Gott ist da. Der Himmel wartet auf dich. Und Jesus hat versprochen, im Tal des Todes da zu sein. Warum beten wir so öffentlich für den Leon? Seit 2,5 Wochen lebt er auf dieser Erde, ist in der Intensivstation, ist noch nicht tot und ist nicht wirklich am Leben. Warum beten wir dafür? Weil wir sagen, wir kennen den Willen Gottes. Nein. Ich weiß nicht, ob er leben wird oder nicht. Aber ich weiß, dass Gott gute Gedanken hat. Und solange er lebt, werde ich Leben aussprechen. Oder? Oder werde ich von vornherein hingehen und sagen, naja, vielleicht Gott lässt auch Schwierigkeiten zu. Ja, das gehört dazu. Und Leute, wir sind nicht die Gemeinde, wo sagt, alles ist rosarot. Nein, das Leben ist alles andere als nur rosarot. Aber solange Jesus da ist, sind wir auf der Siegerseite. Und solange Jesus da ist, wissen wir auch, lass die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen denn nicht, denn ihnen ist das Reich des Himmels. Dieser Leon ist ein Kandidat des Himmels, ja? Er wird auf jeden Fall bei Gott sein. Wenn er älter wird, dann muss er seine Entscheidung hier treffen. Aber wir beten ja, dass er älter wird, oder? Seid ihr bei mir? Aber wann brauchen wir Trost und wo suchen wir Trost? Gerade dann ist doch Gemeinde relevant. Und übrigens, gerade dann ist auch Familie wichtig. Gerade dann ist auch Ehe wichtig. Man spürt etwas von der liebenvollen Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Ich habe letztes Mal betont, dass Freude geteilt werden will. Und das sehen wir in den Gleichnissen, wo Jesus erzählt, dass jemand was verloren hat. Und das Ende der Geschichte ist immer, er findet etwas und er teilt seine Freude. Warum feiern wir Hochzeiten so groß? Laden so viele Menschen ein, machen so ein Tamtam. Seit einem Jahr bleibt alles stehen, dann irgendwelche Menschen heiraten. Warum tun wir das? Weil Freude geteilt werden will, oder? Hey, stell dir mal vor, du heiratest und niemand bekommt es mit oder kaum jemand. Und aber ihr seid verheiratet, dann wird man euch anschauen und sagen, was ist da schiefgegangen, ja? So Las Vegas Hochzeiten sind, glaube ich, immer noch nicht die Norm. So, wir sind mal kurz verheiratet. Sondern nein, es ist ein Bund, bis dass der Tod Menschen scheidet und der will gefeiert werden. Und Freude will geteilt werden. Die Gemeinschaft, um die es geht in diesem Sinn, ist eine Gemeinschaft mit vielen Ebenen. Freude will geteilt werden, Leid will geteilt werden, Sünde will bekannt werden. Der Apostel Johannes spricht von Gemeinschaft im Zusammenhang, dass sie einander die Schuld bekennen. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir sind groß geworden in einer Kultur, wo wir Sünden begehen oder wo wir Fehler machen, verstecken wir es. Das ist unser menschliches Sein, das gaukelt uns irgendjemand ein und sagt, hey, du bist zu kurz gekommen, bitte sorg dafür, dass es nicht rauskommt, denn du musst dich schämen. Aber seitdem Jesus für dich gestorben ist, ist eigentlich kein Raum für Scham mehr da. Denn wir sind allzumal Sünder und er hat den Preis bezahlt. Ich habe vorgestern ein Reel gesehen von der Beerdigung von Billy Graham und die Geschichte kannte ich nicht, aber da spricht die Tochter von Billy Graham und sie sagt, ich bin die Tochter von Billy Graham, für alle Nicht-Insider. Billy Graham gilt vielleicht so als der Mann Gottes des letzten Jahrhunderts. Er hat teilweise zu 1,6 Millionen gleichzeitig gesprochen, hat die ganze Welt geprägt durch sein Evangelium, das Evangelium von Jesus. Und wenn ich seine Reels heute anschaue, die natürlich nicht von ihm kommen, sondern das sind Videos von ihm über ihn, dann denke ich, das, was er sagt, das sagt Jesus. Da ist so viel Wahrheit drin. Und jetzt ist seine Tochter da und sie heiratet. Und sie ist bockig und hat nicht auf den Vater gehört. Und sie sagte, 24 Stunden nach der Heirat wusste ich, das war der größte Fehler meines Lebens. Wow, passt nicht in meine Theologie. Dann würde ich sagen, ja, Pech gehabt. Oder? So, aber dieses Mädchen, nachdem sie diesen Bund eingegangen ist, ich kenne die Geschichte nicht, was auch immer da schiefgegangen ist, aber am Ende geht es schief. Und sie sagte, sie fuhr nach Hause mit ihrem Auto, nachdem sie im Prinzip den Fehler ihres Lebens begangen hatte, in Erwartung auf ihren Vater und dachte, was wird mein Vater mir sagen? Und sie sagte, und mein Vater kam mir entgegen, seine Arme waren ausgestreckt. Und da war kein Vorhalt, keine, was hast du da getan? Du ziehst unseren Namen Graham durch den Kakao, was werden die Menschen sagen? Sondern da war Annahme. Damit will ich Ehe nicht relativieren, ganz im Gegenteil. Weil ich habe letzten Sonntag die Worte von Jesus gesagt, was Gott zusammengefügt hat. Das soll der Mensch nicht scheiden. Hey, Ehescheidung ist was Schreckliches. Und du bist für deinen Teil verantwortlich. Und vielleicht erinnert ihr euch an diesen Ring, den ich oder an diese Schraube, die ich gezeigt habe. Du bist für deinen Teil verantwortlich. Aber selbst dort, wo es wirklich schief geht, warum auch immer, will ich dir sagen, gibt es immer noch einen Gott der Gnade. Gottes Arme sind weit ausgestreckt. Wir leben eine Kultur der Gemeinschaft. Wir kommen mit unserer Schuld. Und übrigens machen wir das nicht so, dass wir am Sonntag aufstehen und sagen, Leute, ich habe gestern gerade beim Lidl gestohlen, oder? Warum? Weil es uns überfordern würde? Was sollen wir dazu antworten? Sondern wir gehen zu unserem Bruder, zu unserer Schwester, die uns kennt und sagt, hey, ich bin mal wieder zu kurz gekommen. Und unser Bruder kann das tun, was so der katholische Priester manchmal tut, nämlich sagen, hey, und Gott hat vergeben. Wir gehen gemeinsam zu Jesus und sein Blut reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wir gehen nicht mit Sünde um, dass wir es bagatellisieren. Wir gehen auch nicht damit um, dass wir es anprangern, sondern wir bringen die Sünde ans Licht. Wir bringen die Sünde unter das Blut von Jesus. Und das ist geistliche Gemeinschaft. Übrigens auch in der Ehe, oder? Hey, ich bin zu kurz gekommen in der Erziehung. Ich wollte mein Kind erziehen, aber die Lautstärke war nicht so dolle. Kennt ihr das, ihr Männer? Also meine Lautstärke ist nicht immer die richtige. Und meine Frau sagt manchmal, David, du hörst dich nicht reden. Und ich denke mir, ich habe doch gar nicht laut geredet, oder? Kennt ihr das? Dass du sagst, ich habe doch ganz normal gesprochen. Aber die Lautstärke war offensichtlich doch nicht ganz normal. Man nimmt sich selber nicht wahr. So, und dann sage ich, ja, aber ich musste mein Kind erziehen. Das war richtig. Ja, es war richtig. Aber du hast das Richtige getan in der Art und Weise, die vielleicht nicht so gut war. Und dann muss ich hingehen und sagen, sorry, meine Frau, dass ich falsch erzogen habe. Und ich glaube, spätestens da sitzen wir alle im selben Boot, wenn wir ganz ehrlich sind. Denn perfekt ist hier niemand, oder? So, und wir brauchen Vergebung von Jesus, aber wir brauchen auch Vergebung in der Ehe. Warum? Weil sonst entsteht Bitterkeit. Und einer der ganz großen Feinde von Beziehung, von Liebe, ist Bitterkeit. Dass wir etwas im Herzen gegen den anderen haben. Dass wir sagen, damals hast du aber. Statt dass wir mit der Schuld des anderen hingehen und sagen, diese Schuld ist vergeben, behalten wir es irgendwo. Ja, wir löschen das vielleicht auf der ersten Ebene. Ihr kennt das bei ihr bei E-Mails, oder? Sie kommen rein, gelöscht. Aber da gibt es irgendwie noch eine zweite Ebene. Da denke ich mir, warum? Ich habe dich doch gelöscht. Was willst du immer noch da? Ja? Aber im Herzen, wenn wir ganz ehrlich sind, miteinander tun wir das doch manchmal, oder? Der Mensch ist zu kurz gekommen, er war nicht freundlich zu dir. Statt zu sagen, boah, das habt ihr gut gemacht, kam er und sagt dir, aber warum ist das nicht drin? Und schon entsteht was in deinem Herzen. Und dann entscheidest du, das zu vergeben, zu löschen. Und wenig später merkst du, da gibt es immer noch eine Schublade, wo es immer noch da ist. So, wenn Gott uns vergibt, dann denkt er nie mehr daran. Das ist Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde und wenn wir in der Ehe nicht solch eine Gemeinschaft leben, dass sie immer wieder so ein Vorrat an ich habe aber etwas in der Hand gegen dich haben. Und das ist der Tod im Topf, oder? Wenn wir ehrlich sind. Wenn wir im Herzen nicht für etwas, für den anderen haben, sondern im Herzen haben wir etwas gespeichert wie ein Schatz, aber nicht von guten Werken, sondern von negativen Werken. Weißt du, was du vor 20 Jahren gesagt hast? Und ich denke mir, nein, wir wünschen uns eine andere Kultur, eine Kultur des Himmels. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Beziehungsweise diese Kultur des Himmels darf in der Ehe gelebt werden. Und ich würde sagen, sie muss sogar in der Ehe gelebt werden. Aber darüber hinaus in der Familie gelebt werden. Darüber hinaus darfst du das in deiner Arbeitsstelle leben. Während die anderen motzen und meckern, darfst du ein Ermutiger sein. Und vielleicht sagst du, hey, das passt da gar nicht rein, die sind da alle so. Ja, dann sei du anders. Seid ihr bei mir? Warum bringen wir nicht die Kultur des Himmels hinein? Wir bringen Trost hinein, wir bringen Ermutigung mit hinein, wir bringen Gemeinschaft mit hinein, wir bringen Liebe mit hinein. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott sich so sehr wünscht. Und dann haben wir uns die Verse angeschaut, die wir ganz am Anfang der Bibel lesen. Da geht es um, wer wir sind, dass Gott uns geschaffen hat in seinem Bilde, als Mann und als Frau, dass die Identität, die wir haben, wir nicht uns selber zusprechen, ich wache morgens auf und überlege, wer bin ich, sondern sie ist mir gegeben worden vom Schöpfer. Und so easy diese Botschaft ist, so verwirrend ist es, dass wir in einer Zeit leben, wo genau an dieser Stelle so viel Manipulation drin ist. Meine Frau war mit meiner Tochter in dem neuen Film, ich sage gar nicht in welchem, und zum ersten Mal, ich glaube zum ersten Mal gehen die beiden freitagabends in einen Film. Und ich hatte sie ein bisschen gewarnt, ich habe da was gelesen, er ist nicht so gut. Und während sie dort sitzen, denkt meine Frau sich, solch eine Manipulation, solch ein anderes Bild von dem, wie Menschsein auszusehen hat. So komplett anders, was wir glauben. Und was tut sie? Meine Tochter ist irritiert, sie ist irritiert. Nach 25 Minuten stehen sie auf und gehen raus. Und ich denke mir, hey, du hast alles richtig getan. Du hast meiner Tochter beigebracht, man muss nicht 90 Minuten lang Scheiße anschauen. Aber wir haben 20 Euro dafür bezahlt. Nein, wir stehen auf, weil die Werte, die Botschaft Lüge ist. Und ich muss nicht die Lüge konsumieren und nein, sie macht etwas mit mir. Und ich hatte dafür gebetet, ich habe sie nicht gewarnt, wirklich im Sinne von, bitte geht nicht, sondern ihr kennt es, ich habe was gelesen, aber komm, es hört sich doch schön an, Mama, Tochter, gehen mal gemeinsam ins Kino, was soll ich da abraten? Aber der Geist Gottes in ihr regt sich und sagt, hey, das ist nicht gut. Und ich will euch sagen, wir erleben solch eine Manipulation genau in diesem Bereich. Und es ist deswegen, weil der Teufel alles versucht, um das Bild Gottes zu zerstören. Ehe ist ein Geschenk Gottes. Wo setzt er an? Er versucht, Sex vor der Ehe zu platzieren, damit das, was eigentlich in die Ehe hineingehört, unbedingt vorweggenommen wird. Warum? Damit ist die Ehe nicht mehr heilig, sondern sie ist allgemein. Sex ist allgemein. Und da brauchst du gar kein Christ sein, um zu sagen, eigentlich ist das nicht besonders dolle. Aber wir merken, was eine manipulative Kraft da ist. Hey, du bist 12, du bist 13, du bist 14, du erlebst gerade deine Sexualität, du nimmst dich wahr, du veränderst dich, probier's doch mal aus. Und da ist so eine laute Botschaft in der Schule. Warum? Weil wir einen Feind haben, der möchte gerne, dass der Schatz deines Lebens irgendwann mal seltsam wird, so ein Beigeschmack, eine Bitterkeit, irgendwas Hässliches hineinkommt. Und Gott sagt, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt. Aber es beginnt bei den Zweijährigen, Dreijährigen in der Krippe, geschieht Manipulation. Und ich denke mir, ihr lieben Menschen, seid ihr noch ganz bei Trost? Was belastet ihr Kinder damit? Aber die Frage ist, wer ist dahinter? Und die Antwort ist, es ist nicht nur böse Menschen, sondern es ist ein Geist dahinter, der unbedingt dieses Bild, das Gott geschaffen hat, von Mann und Frau zerstören möchte. Und ich will dir sagen, Gott gibt dir Identität. Du bist geschaffen. Dieses Mikrofon wurde erschaffen von Menschen. Und ich schätze mal Sennheiser. Oder? Die Firma, die das erschaffen hat, hat dieses Mikrofon zum bestimmten Zweck, hat Identität diesem Mikrofon in der Entstehung gegeben. Sonst wird das nicht so genial funktionieren. Und wir Menschen, wir sind viel komplexer, viel genialer als irgendetwas, was wir Menschen geschaffen haben. Und wir kommen aus der Werkstatt Gottes und Gott schenkt uns Identität. Jetzt weiß ich vermute, keiner, der hier sitzt, hat damit Probleme. Aber genau diese Botschaft dürfen wir hineintragen. Wir dürfen Menschen schützen. Wir dürfen ja an dieser Stelle für Gott auftreten und sagen, Mädel, du bist ein Mädel. Und Junge, du bist ein Junge. Leb als Junge. Und da gibt es manches, was Gott sich gedacht hat als Geschenk in der Ehe und nicht vor der Ehe. Und wenn es geschieht vor der Ehe, dann nimmst du etwas vorweg, was vielleicht gar nicht so gut ist am Ende. Ihr seid bei mir, dass wir in einer Welt leben, wo genau das uns vorgegaukelt wird und wir an dieser Stelle ein anderes Bild zeichnen dürfen. Seid ihr bei mir? Ja? Oder wer glaubt, dass es richtig gut ist, mindestens 10 Sexualpartner vor der Ehe zu haben? Ich glaube nicht. Warum? Weil in diesem Einswerden geschieht etwas, nämlich Einheit. Und du kannst nicht mit 10 Menschen eins werden. Es zerstört dich und es zerstört die anderen. Und da ist die Bibel so klar, da ist Gott so klar. Und wir merken, es gibt eine andere Botschaft auf dem Markt. Und umso wichtiger ist, dass wir die Wahrheit Gottes kennen für unser Leben. Im Hohelied, und damit bin ich bei der Predigt von heute, lesen wir: Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig, eine Flamme des Herrn, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben würde, so würde man ihn nur verachten. Wer kennt diese Verse? Darf ich mal fragen? Es müssten viel mehr sein, oder? Wart ihr noch nie auf einer Hochzeit? Das ist so ein Standardtext von einer Hochzeit, oder? So, da Braut und Bräutigam lassen sich trauen und wie viele suchen sich genau diesen Text aus? Warum? Weil er hört sich so romantisch an, so schön an, so nett an, so bildlich, so Feuer und, oder? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass viele eigentlich diese Bilder kennen. Er ist geschrieben von einem Mann namens Salomo und es geht um die Liebesbeziehungen, die zwischen ihm und einer Frau ist und er findet ganz schöne Worte darin. Und dann mündet das Ganze eben genau in diesen Versen. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Und wir merken, hier ist nicht ein, komm, lass uns mal eine gute Zeit gemeinsam haben. Sondern allein dieses Wort Siegel, man versiegelt etwas, spricht von, hey, man verschließt etwas. Und wenn es heißt, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, dann ist hier diese Sehnsucht, lasst uns eins werden und zueinander stehen, bis dass der Tod uns scheidet. Lass uns etwas verschließen, etwas heiligen. Etwas, das vielleicht bis dato offen war, wird geschlossen. Und das ist Ehe. Ehe heiligt etwas. Du heiligst deinen Ehepartner. Aus zwei werden eins. Und Gott stellt sich zu diesem Bund, den du eingegangen bist. Gott sagt, ja, ihr wart zwei und jetzt seid ihr eins. Ihr seid eine Einheit vor mir. Ihr seid nicht mehr zwei, sondern ihr seid eine Einheit. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Ein Siegel wurde gebraucht, um Verträge rechtsgültig zu schließen, zu beglaubigen, zu unterzeichnen. Ein Siegel steht also für etwas Rechtsgültiges. Nicht nur, naja, das gilt halt, das fühlen wir gerade so, ich fühle mich verheiratet. Nein, du fühlst dich nicht verheiratet, du bist verheiratet. Es ist rechtsgültig. Es ist klar, es ist ein Bund fürs Leben, offen, für jeden nachvollziehbar. Der Siegel steht für Zugehörigkeit, für Zusammengehörigkeit. Ihr gehört einander, ihr tragt womöglich denselben Namen. Aber egal, ob ihr denselben Namen oder nicht tragt, ihr gehört einander, ihr steht füreinander ein. Ja, ihr gehört zu euch und das ganz freiwillig. Niemand hat euch gezwungen, aber du hast dich entschieden für deinen Lebenspartner und dein Lebenspartner hat sich entschieden für dich und jetzt gehört ihr einander. Die Bibel geht weiter und sagt, hey, du gehörst dir nicht mehr selber. Ich gehöre mir nicht mehr selber, sondern ich gehöre meiner Frau. Und meine Frau gehört sich nicht mehr selber, sondern sie gehört mir. Das sind krasse Gedanken, oder? Das bedeutet Abhängigkeit. Das bedeutet Verlust von Unabhängigkeit. Ich meine mir und ich entscheide für mich ganz allein. Pustekuchen, das tue ich nicht mehr. Warum? Ich bin einen Bund eingegangen. Und seitdem sind die Entscheidungen, die ich treffe, auch Entscheidungen, die meine Frau gegenzeichnet und umgekehrt. Warum? Wir gehören einander, wir stehen füreinander gerade. Das Siegel steht für Schutz, für Geborgenheit. Ihr dürft einander Schutz und Geborgenheit geben. Gerade dort, wo alles aus den Fugen gerät, wo nichts mehr sicher ist, dürft ihr feststehen wie ein Fels in der Brandung. Denn ihr wisst, wem ihr gehört, wer für euch ist, wer euch liebt. Und das Siegel steht für den unglaublichen Wert des Versiegelten. Man hat nicht alles versiegelt. Sondern man hat ganz Wertvolles versiegelt. Das, wo man sicher gehen wollte, dass es nicht in die Hand von irgendwem kommt. Da stand der Siegel des Königs drauf. Und er wurde nicht von irgendwem gebrochen. Und so ist dieses Bild. Ehe ist ein Bund des Herzens. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Liebe ist etwas sehr Persönliches, Intimes, etwas, das von Herz zu Herz geht, wo Geheimnisse, Komplimente im Verborgenen ausgetauscht werden. Diese Liebe ist ein Siegel im Herzen oder ist wie eine wie ein Siegel im Herzen, das ihr tragt. Ihr seid einander versiegelt. Ihr gehört zueinander. So, und das Herz ist nicht nur so ein romantisches Gefühl und nicht nur der Bereich der Gefühle, sondern das Herz von der Bibel her ist, das bist du, ist das Zentrum deines Seins. Wer bist du? Eigentlich definiert dein Herz, wer du bist. Und wenn es darum geht, dass du dich, dass eure Herzen sich verbinden, dann geht es darum, dass dein ganzes Sein existenziell, Geist, Seele und Körper, ja, verbunden sind miteinander. Dass es nicht nur irgendetwas ist, da geht es um viel mehr als um Gefühle. Es geht um das Leben, das man teilt. Und deswegen ziehen wir auch aus Papa- und Mama-Hotel und ziehen in eine neue WG, gründen eine neue Wohnung. Wir teilen die guten und die weniger guten Zeiten. Warum? Weil unser Herz versiegelt ist. Wir wollen nicht mehr ohne den anderen. Das ist Ehe. Und du bist bei dem anderen, obwohl der andere gar nicht bei dir ist. Der andere ist in deinem Herzen, der andere ist in deinem Gedanken, der andere ist in deinen Gefühlen. Der andere ist dir so wichtig. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Als wenn Ehe nicht eine Herzensgeschichte ist, was dann? Ehe ist unbedingt eine Geschichte, die ganz tief geht, die dein Tiefstes berührt. Und an dieser Stelle merken wir, deswegen ist Ehe auch ein Bund fürs Leben, weil es geht immer tiefer. Es hört nicht nur bei der Hochzeit auf, sondern da geht es eigentlich richtig los. Aber davor war man schon gut zusammen. Und nach der Hochzeit, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, merken wir, da gibt es immer noch Bereiche, die zu entdecken sind. Und Bereiche, die ich dem anderen ja anvertrauen darf. In diesem Bild, lege mich wie ein Siegel. Dieses Bild spricht von Nähe, oder? Wenn ich das Bild verbildliche vor Augen, führt es euch mal vor Augen, dann spricht das nicht davon, dass ich hier bin und meine Frau am anderen Ende, sondern spricht davon, dass wir uns nahe kommen, dass wir uns nahe sein wollen, dass wir das Herz des anderen gewinnen wollen, dass wir immer wieder neu fragen, hey, wie geht es dir? Wie kann ich dich glücklich machen? Jonas predigt gerade jetzt über das Titel, wie kann ich ein guter Ehemann sein? Wird vielleicht das Thema nächsten Sonntag hier sein, ja? Wie kannst du eine gute Ehefrau sein? Wie kannst du ein guter Ehemann sein? Aber ich glaube, die Motivation dahinter, das ist entscheidend. Dass wir nicht sagen, ja, wir sind halt verheiratet, sondern dass wir sagen, mit jeder Phase meines Lebens will ich den anderen glücklich machen. Ich will, dass meine Frau sich als die schönste, wertvollste, geliebteste Person auf Erden fühlt. Ich will, dass mein Mann sich geehrt weiß. Ich will, dass ja, er sich geschätzt weiß. Dass er weiß, ich würde alles dafür geben. Wenn es eine Person gibt in deinem Leben, die wirklich heilig ist, dann dein Ehepartner. Und wir merken, Ehe ist von der Bibel eben nicht was Einfaches, sondern was Exklusives, oder? Du schließt diesen Bund mit einer Person, du gehst diesen Bund ein und der ist absolut heilig, der ist wichtig. Er ist ein Bund des Herzens. Und gleichzeitig ist er nicht nur ein Bund des Herzens, sondern ein öffentlicher Bund. Lege mich wie ein Siegel auf deinen Arm. Das heißt, diesen Bund, den ihr dort eingeht, den geht ihr vor Zeugen ein. Und jeder sieht es. David ist vergeben, verheiratet mit der Pia. Und ich hoffe, dass jeder, der mich einigermaßen kennt, weiß, mit wem ich verheiratet bin. Und wenn du mich kennst und du weißt es nicht, dann spricht es gegen mich, oder? Das wäre komisch. Hey, warum? Weil ich einen Bund eingegangen bin. Und das genau dieses Bild, lege mich als ein Siegel auf deinen Arm, dass jeder darf es sehen. Und in diesem Fall ist es nicht als Ring auf dem Finger, sondern wie ein Siegel auf den Arm. Und der Arm spricht für Stärke. Liebe ist eben nicht nur Gefühl, sondern Liebe ist eine Kraft, eine innere Kraft, eine Bereitschaft, für den anderen zu arbeiten, ein Haus zu bauen. Und das Thema ist gefährlich, ja? Da kann man schnell Dinge sagen und dann gehst du nach Hause und dann heißt es, ja, die Toilette ist verstopft, die Toilette muss repariert werden. Und das ist Liebe, oder? Liebe ist nicht nur große Worte, sondern Liebe arbeitet für den anderen, baut ein gemeinsames Haus. Liebe stellt sich den Feinden der Liebe in den Weg. Und da gibt es Feinde der Liebe. Da gibt es Bitterkeit, Unvergebenheit, schlechte Arbeitskollegen, schlechte Arbeitszeiten. Und Liebe schützt den anderen und sagt, hey, diese Person ist mir wichtig. Sie ist mir wichtiger als alles. Ich kämpfe für sie. Liebe ist nichts, was im Verborgenen ist. Oder nicht nur im Verborgenen, sondern echte Liebe lässt sein Leben. Echte Liebe ist öffentlich. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Ich lasse mein Leben für meine Freunde. Er stirbt öffentlich. Die Liebe, die Gott zu uns hat, ist nichts Verborgenes. Auch wenn sie im Verborgenen entsteht. Und wenn Gott uns im Verborgenen geliebt hat, bevor es uns gab, ist seine Liebe eben nicht im Verborgenen geblieben, sondern sie ist konkret, sie ist plastisch geworden. Gott wurde Mensch. Und dieser Mensch stirbt für uns. Öffentlich, jeder konnte sehen. Und so ist auch Liebe nicht nur eine Sache, wo du sagst, ja, abends um 11 Uhr treffen wir uns ganz heimlich, niemand weiß es, und dann flüstern wir uns zu. Das ist schön, das gehört dazu. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil ist, jeder darf es sehen, oder? Stell dir mal vor, dein Ehepartner würde sagen, du, irgendwie, ich habe dich zwar noch gern, aber mir wäre schon lieb, dass wir das jetzt nicht ganz so laut immer betonen. Vielleicht wäre es auch lieb, vielleicht könnten wir ja mal auseinanderziehen. Dann würde er sagen, ja, okay, ich weiß, wie dieser Film enden wird. Er spricht eben nicht von Liebe, sondern er spricht von Scheidung, oder? Und da sagt Gott, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also das ist der falsche Weg. Also stehen wir zu der Entscheidung unseres Lebens, stehen zu unserem Ehepartner. Ihr seid einander geweiht, ihr gehört einander, ihr seid dem anderen heilig, nichts. Und niemand darf euch trennen und soll euch trennen. Und das ist genau dieses Bild, was wir hier sehen. Gott ist dieser Stifter. Ich habe letzten Sonntag schon gesagt, dass Gott sich zu unserer Entscheidung stellt. Denn dass ich verheiratet bin, da kam keine Stimme aus dem Himmel und sagte, David, du musst die Pia heiraten. Sondern es war meine Entscheidung. Aber Gott stellt sich hinter meine Entscheidung und er sagt, das ist meine Entscheidung. Die Entscheidung, die wir Menschen freiwillig treffen. Neues Pärchen hier, nicht nur ein Pärchen, sondern verheiratet in einer Woche. Ja, so viele, die hier heiraten. In einer Woche ist es soweit. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass da nichts dazwischen kommt. Das ist eure Entscheidung, oder? Oder kamen Mama und Papa und sagten, jetzt müsst ihr aber heiraten. Oder die Klassenkameraden oder Oma. Niemand, oder? So, es ist eure Entscheidung. Ihr habt großartig eingeladen, viel vorbereitet und am Ende ist all das nicht so entscheidend, sondern diese Entscheidung ist entscheidend. So, und Gott stellt sich dazu und sagt, ich habe euch zusammengefügt. Wie groß ist Gott und wie klein macht sich Gott, dass er hinter unserer Entscheidung steht. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und da bin ich bei diesem Bild, was ich letzten Sonntag gebraucht habe. Drehst du dich ineinander, hältst du daran fest, ziehst du immer wieder diese Schraube an oder sagst du, naja, so ist es halt. Perfekt gibt es nicht. Und dann entsteht halt so ein bisschen, man hat sich aneinander gewöhnt und so, und man lebt so ein bisschen nebeneinander her. Aber Ehe darf anders sein. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod. Also wir merken, die Grundlage ist nicht die Ehe, sondern die Grundlage ist Liebe. Und wie ist Liebe? Liebe ist stark wie der Tod. Und das ist eine ziemlich große Macht hier auf dieser Erde, oder? Der Tod, wenn er zuschlägt, wer kann dem Tod entgehen? Das ist gar nicht so einfach. Es gibt nur eine Kraft, die den Tod entmachtet hat, und das ist Gott selber. Aber für uns Menschen ist der Tod eigentlich krass, oder? Und genau so wird Liebe verglichen. Liebe ist stark wie der Tod. Und wir lieben alle Geschichten, wo genau das bewiesen wird. Wo Menschen in der DDR geflohen sind über die Mauer. Warum? Weil ihr Partner auf der anderen Seite waren. Und sie wussten, diese Flucht ist gefährlich. Es kann sein, dass wir es nicht überleben. 50-50 Chance. Aber ich will nicht ohne meine Frau, nicht ohne meinen Mann leben. Ich will nicht ohne, sondern lieber sterbe ich, als ohne diese Person zu leben. Romantische Liebe, oder? Liebe ist stark wie der Tod. Menschen haben verrückte Sachen gemacht dafür. Menschen sind ins KZ gegangen, die es gar nicht mussten, weil sie gesagt haben, ein Leben ohne meinen Partner ist kein Leben. Also entweder mit ihm oder lebe ich nicht lieber weiter. Ich bin bereit, ins KZ zu gehen, ich bin bereit zu sterben. Menschen sind ins Tal der Aussätzigen gegangen. Andere haben auf ihre Krone verzichtet. Andere waren bereit, enterbt zu werden, weil irgendein so komischer Vater gesagt hat, wenn du diese Person, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Und die Söhne sind aufgestanden und gesagt, ja, lieber meine Frau, als all den Reichtum, den du mir zu geben hast. Liebe ist stark wie der Tod. Und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig, eine Flamme des Herrn. Also Liebe ist etwas, das Gott gibt. Und Liebe ist stark. Aber Liebe findet auch Formen. Und hier ist dieses Bild, Liebe stark wie der Tod und Leidenschaft kommt rein, unwiderstehlich wie das Totenreich. Es ist eigentlich die Doppelung desselben Bildes. Und die Frage ist, wie können wir Liebe am Leben halten? Und die Antwort lautet, es gibt Feinde der Liebe. Und diese Feinde der Liebe muss ich bekämpfen. Bitterkeit, Unvergebenheit und deswegen diese Kultur des Himmels, auch in der Ehe, ermutigt einander. Du kommst nach Hause, du hast deinen Job verloren. Und was sagt dein Partner? Hast du nicht genug gearbeitet? Warst du nicht klug genug? Warst du nicht fleißig genug? Lauter Vorhaltungen. Oder sagt dein Partner, einverstanden, du hast deinen Job verloren, du bekommst einen neuen Job. Oder? Hey, das Leben ist nicht nur einfach. Und ich glaube, für keinen von uns. Und je älter wir werden, desto mehr merken wir, es gibt schon Herausforderungen. Und wie wichtig, wie schön ist es, wenn dein Lebenspartner dann nicht in der Not es umdreht und sagt, warum ist es dir passiert, sondern dich tröstet. Du hast deine Arbeitsstelle verloren. Gott schenkt dir eine neue. Und in Reichtum ohne Armut, oder? Ihr kennt diese Worte. Bis dass der Tod uns scheidet. Wer möchte arm sein? Wer möchte krank sein? Kann irgendjemand von uns etwas dafür, dass er morgen todkrank ist? Stell dir mal vor, du gehst morgen zum Arzt und der Arzt sagt, hey, Krebs, und zwar in ziemlich weitem Stadium. Wir haben gerade ein Vorstandsmitglied des BFPs beerdigt. Er konnte nichts dafür, oder? Ist er aufgewacht und sagte, Gott, eigentlich würde ich jetzt gerne sterben. Wie sterbe ich? Ich hätte gerne Krebs. Ich meine, wer freut sich darüber? Es ist eine schreckliche Nachricht. Du gehst zum Arzt und der Arzt sagt, du bist des Todes. Und dann gehst du nach Hause und was erwartest du? Keine Vorhaltungen, kein wie kann das dir passieren, sondern wir gehen gemeinsam durch das Leben, durch dick und dünn. Wir nehmen das Leben, wie es ist, mit Gott an unserer Seite. Und gerade dann stehen wir zueinander, oder? Seid ihr bei mir? Gerade in der Stunde der Not stehen wir zueinander. Und Leidenschaft unwiderstehlich. Und an dieser Stelle glaube ich, wir können für unsere Ehe schon vieles. Wir können jeden Tag neu entscheiden und sagen, Gott, hilf mir, ein guter Ehemann zu sein. Hilf mir, eine gute Ehefrau zu sein. Hilf mir, meinem Gegenüber so zu begegnen, dass sie sich wertgeschätzt weiß, dass sie sich geliebt weiß, dass sie sich wohlfühlt. Hilf mir nicht nur zu reden, sondern öffne meine Ohren. Hey, wie schnell bin ich am Reden? Und manchmal muss ich einfach mal eine Klappe halten und sagen, ich höre mal hin. Ich halte es mal aus. Denn an dieser Stelle sprechen wir alle unterschiedliche Liebessprachen, aber es gibt keinen Mensch, der nicht empfänglich ist für irgendeine Liebessprache. Und an dieser Stelle gilt es, die Währung des anderen zu lernen, zu sagen, hey, das kommt bei dem anderen so gut an. Damit fülle ich diesen Liebestank des anderen. Damit tue ich meiner Ehefrau so gut. So, ich weiß nicht, was deine Liebessprache ist. Ich liebe Komplimente. Ich liebe nette Worte. So meine Frau auch, aber ich merke, es füllt ihren Tank längst nicht so sehr wie meinen Tank. Also muss ich lernen, ihre Sprache zu sprechen. Seid ihr bei mir? Was tut ihr gut? So, und da, denke ich, haben wir alle schon einiges gehört. Vielleicht nenne ich ein paar Sachen. Ich glaube, Liebe buchstabiert sich mit Zeit. Zeit für den anderen zu haben. Ich habe vorgestern eine WhatsApp bekommen von meiner Frau. Ich war irgendwo unterwegs, ich glaube, Vorstandsmeeting. Und sie haben angefangen, Playmobil zu spielen. Und meine 10-jährige Tochter sagte, ach, was haben wir für einen tollen Papa. Papa hat die Playmobil-Kisten sortiert. Jetzt sind wir die reichsten Playmobil-Menschen der Welt. Echt, ohne Witz. Meine Frau sammelt Playmobil, seitdem sie klein ist und mittlerweile sind wir ein paar Jahre alt und es gibt zu Weihnachten und Geburtstag, was gibt es Playmobil? Und ihr glaubt gar nicht, was für ein Kuddelmuddel man mit Playmobil haben kann. Und das ist eigentlich eine Wochenarbeit, die Playmobil zu sammeln. Und du brauchst eigentlich ein ganzes Zimmer dafür, um das irgendwie zu sortieren. Ich habe auch nicht alles sortiert, aber ich habe die Kramkiste sortiert. Und die war groß genug. Das hat einen ganzen Tag genommen fast. So, und diese Währung ist angekommen. Mein Papa hatte Zeit für mich. Und zwar, das war jetzt gar nicht Zeit face to face, sondern ich habe etwas für sie gemacht. Seid ihr bei mir? Liebe buchstabiert sich mit Zeit. Du investierst deine Kraft, deine Zeit für den anderen, wenn möglich auch mit dem anderen. An dieser Stelle arbeiten ganz viele Schwaben für den Partner. Wir arbeiten auch manchmal für Gott. Und das ist wichtig und das ist gut. Aber an dieser Stelle lade ich uns ein, vielleicht kriegen wir es auch mit dem Partner hin und mit Gott, oder? Nicht nur für den anderen einen Palast zu zimmern, sondern wirklich gemeinsam Zeit zu haben, dem anderen in die Augen zu schauen. Zu sagen, hey, ich bin da für dich, ich sehe dich, ich will Zeit mit dir haben. Diese Nähe tut uns beiden so gut. Zu Hause ist, wo jemand auf einen wartet. Und genau das, diese Erfahrung wünsche ich allen Verheirateten hier. Dieses Wissen, da ist jemand auf mich. Da wartet jemand und da fühle ich mich zu Hause. Gemeinsame Hobbys, gemeinsam spielen, gemeinsame Interessen, gemeinsam. Und das verändert sich. Warum? Weil wir Menschen uns verändern. Und immer wieder neu hinzugehen und zu sagen, hey, wo können wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen? Das ist nicht eine Entscheidung, die du an einem Hochzeitstag getroffen hast, sondern 25 Jahre später könnt ihr überlegen, welche Plattform finden wir, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Da kann Gemeinde eine gute Plattform sein, muss nicht, aber kann eine gute Plattform sein. Ihr könnt auch gemeinsam so unterwegs sein in der Gemeinde, jeder arbeitet ehrenamtlich 20 Stunden, aber ihr trefft euch nicht. Versteht ihr, weil ihr so unterschiedlich seid. Und auch da darf man mal überlegen und sagen, hey, wo können wir was Gemeinsames tun? Dass wir uns gemeinsam begegnen, gemeinsam Neues entdecken. Als ich vor 3 Jahren gefragt wurde, hier Pastor zu sein, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, die erste Predigt, da hatte ich nicht gehalten, sondern ich habe meine Frau vorgeschickt. Lag an terminlichen Gründen, ich konnte das nicht anders einrichten. Aber innerlich dachte ich, ja, lass uns ein gemeinsames neues Projekt angehen. Und wenn ich ehrlich bin, in meinem Leben gibt es ständig neue Projekte. Und ich überlege nicht nur von mir. Manchmal sagt meine Frau mir, David, du bist der Pastor, du bist angestellt. Und ich so, ja, aber ich will es mit dir machen. Seid ihr bei mir? Warum? Weil es sich ganz anders anfühlt. Wir haben gemeinsame Siege. Und deswegen ist vielleicht auch wichtig, dass man einen Partner aussucht, der mehr oder weniger dasselbe Lebensziel hat. Der es feiert, wenn das Reich Gottes vorangeht. Der es feiert, wenn Gemeinde wächst, der nicht sagt, schon wieder Zeit in der Gemeinde. Hey, was ist, ich würde sagen, heute ist es das allerwichtigste Kriterium, wenn Menschen zusammenkommen, würde ich fragen, ist der Mensch wirklich all in fürs Reich Gottes oder nicht? Weil sonst trennt es dich am Ende. Du gehst auf, deine Leidenschaft ist absolut in der Gemeinde und dein Partner, der hasst Gemeinde mittlerweile. Weil du redest jeden Tag davon, oder? Und er kann es irgendwann nicht mehr hören. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, Christsein nicht so gedacht, dass wir einmal im Monat zu Weihnachten, zu Ostern oder einmal im Monat in den Gottesdienst gehen. Nein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, sagt Jesus. Das heißt, das Reich Gottes, Gemeinde und darüber hinaus darf ja, mich eigentlich beschäftigen, darf mein Herzschlag sein. Wie schön ist es, dass mein Partner Gemeinde als Herzschlag hat. Wie schön ist es für dich, wenn du Gemeinde teilst mit deinem Partner. Gemeinsam Neues entdecken, auch in der Gemeinde. Ihr Lieben, nicht das tun, was man schon immer gemacht hat. Man darf auch mal Neues wagen. Why not? Wir wechseln gerade in den Kids Club in Ulm von Freitag auf Donnerstag. Und ich dachte, das ist das Einfachste der Welt. Wir Pastoren schauen uns an und wir sagen, wir machen das. Grund ist Simon Janicek. Und irgendwann wache ich auf und denke mir, ich bin der dämlichste Pastor, den die Welt je gesehen hat. Seit 25 Jahren und ich weiß immer noch nicht, wie Gemeinde funktioniert, weil es gar nicht so einfach ist. Es betrifft ja nicht nur einen, sondern es betrifft so viele. Und dann fängst du an zu reden und merkst, hey, die Leute sind alle nett und alle lieb und alle sagen, wir verstehen dich, aber es passt nicht. Und jetzt könnte ich klagen und jammern oder ich kann sagen, wow, lass uns was Neues ausprobieren. Lass uns neue Wege gehen. Manchmal auch aus der Not neue Wege. Wie fühlst du den Tank deines Partners? Ich habe vorhin schon gesagt, Komplimente sind was Wichtiges. Worte haben so viel Macht. Gott hat alles erschaffen durch Worte. Er sprach und es wurde. Und Worte haben Macht. Und Worte von Menschen, die uns nahe sind, haben besonders viel Macht. Und deswegen sollten wir auf unsere Worte achten. Manchmal sind wir ärgerlich und sprechen Worte aus, die wir besser nicht hätten aussprechen sollen. Warum? Diese Worte werden gehört, sie haben Macht. Lass uns auf unsere negativen Worte achten. Und lass uns auf unsere Worte ganz allgemein achten, dass wir möglichst gute Worte aussprechen. Dass wir dem anderen Mut zu sprechen, Kraft zu sprechen, Segen Gottes zu sprechen, Wahrheit Gottes sprechen. Ein schönes Kompliment, das von Herzen kommt, geht auch direkt dorthin. Gute Worte tun unserer Seele so gut. Menschen verwelken, ja, oder blühen aufgrund von Worten. Du kommst irgendwo hin und du fühlst dich geliebt und es geht dir gut. Und du kommst irgendwo hin und niemand sieht dich, du wirst nicht geachtet. Noch niemand redet mit dir, man sieht dich nicht. Und das, was du hörst, ist dunkel und Menschen bringen sich am Ende um. Warum? Weil Worte unglaublich viel Macht haben, auch in der Ehe. Wollen wir Worte des Lebens aussprechen? Aber nicht nur in der Ehe, auch in der Gemeinde, gegenüber deinen Kindern, gegenüber deinen Eltern, auch gegenüber deinem Chef. Vielleicht sagst du, hey, mein Chef verdient so viel, der muss es schon ab. Aber dein Chef ist auch nur ein Mensch. Sprich Worte des Lebens aus, gute Worte. Und das Fundament von einem Kompliment ist oft Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so ein wichtiger Schlüssel. Geschenke. Wer liebt nicht schon Geschenke? Wann hast du zuletzt ein überraschendes Geschenk gemacht deinem Partner? Körperliche Berührungen. Ich habe gerade gestern meine Tochter abgeholt. Es war 9 Uhr und sie war noch am Schwimmen. Ihre beste Freundin hat ein Privatschwimmbad. Das ist echt geschickt. So, und dann kam Papa und er hat seine Tochter abgeholt und die haben noch relativ lang gebraucht. Und die Familie hat ein viertes Kind bekommen. Die haben große und jetzt kam so ein kleines Baby da. Und dieses Baby, dieses 6 Monate alte Baby mit der Mama zu sehen, einfach die 20 Minuten, wo ich auf meine Tochter warten musste, dachte ich, wie ist der Mensch körperlich? Wir kommen auf diese Erde und Gott hat uns so angelegt, dass wir eigentlich ganz viel Zeit mehr oder weniger im Gesicht unserer Mama verbringen. Schon mal beobachtet? Oder an der Schulter oder an der Brust oder wo auch immer. Die Babys sind nicht da, sondern die Babys brauchen diese körperliche Berührung. Hey, echte Freunde, das wird körperlich, oder? Da gibt schon mal einen Schlag auf den Rücken. Und dann sagt niemand, boah, du hast mich geschlagen, sondern das ist ein Zeichen, ich schlage dich gerade zu meinem Freund. Und ich bestätige die Freundschaft. Und je heftiger der Schlag, desto inniger die Freundschaft. Oder? Hey, wir Menschen sind auch Körper. Und das ist wichtig. Deswegen ist auch Sexualität so umkämpft, weil es körperlich ist. Und Gott sagt, und das erlebst du in der Ehe, heilig, nur mit einer Person, ausschließlich, nicht weil ich borniert bin und ein Spielverderber, sondern weil ich euch Glück auf Erde wünsche. Und zwar bis dass der Tod euch scheidet, Himmel auf Erden. Aber das geschieht nicht, wenn du das vorwegnimmst und mit, keine Ahnung, so tust, was die Welt uns vorgaukelt. Und am Ende ist in demselben Bereich, wo eigentlich Freude sein sollte, Leid und Traurigkeit und Bitterkeit und Enttäuschung da. Und das ist True Story. Warum? Weil wir Dinge vorweggenommen haben. Pornografie ist ein Feind der Ehe, ein Feind der Liebe. Aber es wurde vorweggenommen. Und du hast komische Bilder im Kopf als Mann oder als Frau. Und an dieser Stelle darf ich mein Gehirn, meinen Grips einschalten und sagen, wird es mir gut tun in der Ehe? Und ich glaube, allein diese Frage als junger Mensch und du merkst, nee, kann wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Frau sich freut, wenn ich 1000 andere Frauen vorher gesehen habe, oder? Ich glaube nicht, dass jeder, der denkt, irgendwie zu einem anderen Schluss kommen würde. Wenn wir ehrlich sind, würde er sagen, eigentlich nicht. Warum? Weil es was Heiliges ist, was Intimes, was Persönliches. Das geht niemandem etwas an. Da ist eine Scham von Gott gegeben und diese Scham ist gut. Wir kennen das bei Kindern. Also ich habe das bei meinen Kindern oft gesehen, dort, wo wir irgendwo waren und Leute waren ein bisschen mehr entblößt, als sie hätten sein sollen. Mich hat es kalt gelassen, wenn ich ehrlich bin, aber sie waren so, oh, was tun wir hier? Warum? Es ist natürlich, dass etwas von dir eben nicht geteilt wird, sondern mit dem Menschen, wo du absolut vertraut bist. Und das ist dein Partner. Körperliche Berührungen sind wichtig. Sex in der Ehe, ganz wichtig. Werden das noch vertiefen. Praktische Hilfe. Und an dieser Stelle sind wir Schwaben im Vorteil, oder? Ich bin nur ein Halbschwabe, das ist mein Nachteil. Aber was hat Gott den allermeisten von uns eine linke und vor allem auch eine rechte Hand gegeben? Als hier gebaut wurde, waren manche Menschen mit ihren Armen unterwegs und haben bewiesen, sie können etwas bauen. Und ich glaube, ihr habt es zu Hause bewiesen. Ihr lebt an einem schönen Zuhause. Ihr habt eurem Partner gezeigt, hey, du bist mir wert. Ich möchte, dass du dich wohlfühlst. Und das gilt nicht nur in einem Moment, sondern es gilt in unserem Leben. Wir dürfen Öl nachgießen in diesem Bild. Feuer brennt und brennt und irgendwann brennt es nicht mehr. Und die Frage ist, warum brennt es nicht mehr? Und die Antwort lautet, wir haben vergessen, Brennholz nachzulegen. Und eine gute Ehe denkt von beiden Seiten danach immer wieder Brennholz. Vielleicht ist es Zeit, dass ihr in Urlaub geht. Wenn das Feuer nicht mehr brennt, dann legt es nach. Ich weiß nicht, wie du Brennholz nachlegst. Vielleicht müsst ihr auf eine Freizeit fahren. Aber es ist unser Auftrag, das ist dein Auftrag. Wer ist verheiratet mit deinem Partner? Es gibt nur eine Person, das bist du. Seid ihr bei mir? Wer ist mit der Raffaela verheiratet?
Ich.
Okay. Und wer soll die Raffaela glücklich machen?
Auch ich.
Sorry. Ich weiß, du bist cool drauf. Ne? Und dasselbe Ich gilt für jeden von uns, oder? Ich kann schön über Ehe predigen und es am Ende nicht leben. Und Leute, wir sitzen alle im selben Boot. Da ist keiner perfekt von uns, oder? Also ich bin nicht perfekt und du auch nicht. Aber die Frage ist, erkenne ich den Plan Gottes und sage Gott, diesen guten Plan, hilf mir, den zu übertragen. Hilf mir, dass er konkret wird. Hilf mir, dass mein Partner glücklich wird. Hilf mir, dass ich die Liebe so spreche, dass sie ankommt. Und an dieser Stelle sprechen wir manchmal so, oder? Der eine spricht Englisch, der andere Französisch. Und beide sagen, ich liebe dich, aber man versteht sich nicht. Deswegen lernen den anderen kennen. Und das ist der Vorteil von alten Ehepartnern. Die haben das irgendwann mal gelernt. Und die sitzen nebeneinander und du merkst, hey, die sind wirklich glücklich. Warum? So diese anfänglichen Sprachschwierigkeiten. Ich dachte, ich habe dir das 1000 Mal gesagt, dass ich dich liebe. Aber es kam nicht einmal an, weil es einfach nicht ihre Liebessprache ist. Und irgendwann schaltest du dein Gehirn ein und sagst, okay, wenn sie das auch verbal nicht versteht, dann muss sie das irgendwie anders verstehen. Seid ihr bei mir? Also Simon ist bei mir. Amen. Jesus, danke, dass du der Erfinder von Ehe bist. Und wir könnten so viel sagen, aber ich bete einfach, dass diese Reihe uns neu nicht zu dem Punkt bringt, wo wir nach Hause gehen und dem anderen vorhalten, der Pastor hat das gesagt und du tust das nicht, dann genau das kann diese Predigt auch bewirken. Sondern dass wir nach Hause gehen und sagen, Gott, hilf uns, dass wir den Partner, den du uns geschenkt hast, den wir uns ausgesucht haben, dass sie ihn glücklich bekommen. Dass wir Brennholz nachlegen. Und vielleicht ist Brennholz, dass wir gemeinsam wieder in deinem Wort lesen, dass wir eine Zeit finden, wo wir gemeinsam Bibel lesen. Vielleicht ist Brennholz eine Zeit, wo wir gemeinsam beten und merken, es tut uns gut, nicht nur jeder betet für sich, sondern gemeinsam zu beten. Vielleicht ist Brennholz, dass wir gemeinsam einen Dienst in der Gemeinde anfangen. Vielleicht ist Brennholz, dass wir unseren Garten schön machen. Vielleicht ist Brennholz, dass wir endlich die Renovierung, die schon so viele Jahre ansteht, angehen. Vielleicht ist Brennholz, dass wir anfangen, Komplimente auszusprechen, das Gute, was wir sehen, auch wahrzunehmen und es auszusprechen. Vielleicht ist Brennholz, dass wir mal in Urlaub fahren, keine Ahnung was, Gott. Aber ich wünsche mir so sehr, dass du uns hilfst, in der Gemeinde eine Kultur des Himmels zu leben. Und erst recht in den Ehen, Gott. Ich bete, dass hier nicht unglückliche Ehepartner sind, sondern glückliche Ehepartner. dass sie Halt ihren Kindern, Halt ihren Enkeln, Halt den Menschen geben können, die um sie herum sind. Auch gemeinsam anderen Menschen zu dienen, Gott. Hilf uns, dass wir nicht um uns selbst drehen, auch nur um den Partner drehen, sondern dass wir gemeinsam Salz und Licht in dieser Welt sind. Auch das kann so wertvoll sein. Gott, ich bete darum. Und dort, wo Bitterkeit hineingekommen ist, dort hilf uns, ja, diese Vorhaltung, die wir haben, gegen den anderen loszulassen. Gott, und du siehst, wo wir es vielleicht einmal gelöscht haben, aber da ist immer noch so ein Speicher. Hilf uns, das nochmal zu löschen und nochmal zu löschen, bis es nicht mehr da ist. Hilf, dass nicht Bitterkeit regiert. Du siehst dort, wo falsche Prägungen, falsche Muster drin sind. Dort, wo falsche Rollen da sind, die wir nicht in deinem Wort finden. Und diese falschen Rollen letztendlich so eine Ehe blockieren. Gott, ich bete, dass wir uns demütigen vor dir, dass wir hingehen und sagen, und du bist der Erfinder der Ehe und nicht wir. Und was hast du, Gott, dir dabei gedacht? Jesus, danke, dass wir in dieser Reihe unterwegs sind. Nicht damit unser Kopf groß wird, sondern damit wir glückliche Ehen führen dürfen. Amen.